Klinik von Michael Lenz.
Geh mal runter zum Briefkasten. Ich hab dir einen Brief reingelegt. Er wird dir die Augen öffnen.
Plötzlicher Wintereinbruch, hieß es im Radio. Der Rasierschaum ist eingeschmolzen. Im Tiegel klebt ein ganzes Bartjahr. Zarte Flocken, die gegen das Fenster fliegen. Im Treppenhaus sieht man deutlich den eigenen Atem. Die Wände müssten ausgebessert werden. An manchen Stellen ist der Putz schon ganz abgeblättert. Jeden Morgen findet man etwas auf den Stiegen. Die Leute legen ja einfach alles ab, was sie nicht mehr brauchen. Die Entsorgungsvorschriften machen sie kirre. Sie wissen nicht, in welcher Tonne sie was entsorgen sollen. Einige schmeißen halt alles in die gelbe Tonne. Die Konsequenz ist, die gelbe Tonne wird nicht mehr abgeholt. Die Leute stört das nicht. Werfen sie halt alles in die grüne Tonne. Im Eingangsbereich werden die Fliesen gestohlen. Die Wände sind bald kahl. Sammlerstücke, die auf dem Flohmarkt landen. Jugendstil, sagte der Hausmeister. Ich denke manchmal daran, auszuziehen. Sätze gehen mir durch den Kopf wie »Das Treppenhaus ist unter meiner Würde« oder »Die Leute sind zu blöd für alles«. In der Wohnung vergesse ich das Haus. Die meiste Zeit trödel ich herum, mache nutzlose Dinge. Ich warte auf etwas, auf nichts Bestimmtes.
Das Treppenhaus ist unter meiner Würde.
Das Treppenhaus ist unter meiner Würde.
Meine Hand ist etwas wackelig. Zuweilen zuckt sie. Ich lasse sie zucken. Auf die Einrichtung des Badezimmers habe ich besonderen Wert gelegt. Und auf seine Instandhaltung. Kalkränder oder Urinflecken sind tabu. Eine Rasur fängt mit der jeden Tag neu zu gewinnenden Zuversicht an, das Leben könnte eines Tages einen Zustand anbieten, da Rasieren überflüssig geworden ist. Bis dahin aber ist die Rasur bereits eine Rechtfertigung, überhaupt am Leben zu sein. Wieder so ein Schnitt. Das gehört auch dazu, dass man sich dazu entschließt, jetzt rasiere ich mich, und zwar gründlich, und dieses Mal werde ich mich garantiert nicht schneiden. Der teuer erstandene Dachshaarpinsel geht ins heiße Wasser, grundiert die Bartfläche, schäumt im Tiegel die Seife auf, platziert den Schaum flächendeckend. Der Schaum wirkt 30 Sekunden ein, der Rasierer wird angesetzt, schabt durchs Gesicht, wird ausgespült. An der Klinge kleben Hautfetzchen, herausgerissene, durchsichtige, stellenweise blutbesetzte Stückchen. Beim Versuch, sie wegzuschnippen, schneidet die Klinge ins Fleisch. Das alles ist verlorene Zeit, aber Leben.
Und? Hast du nachgeschaut? Wie liest sich das? Verstehst du mich? Ich werde dir jetzt öfter schreiben. Ich schreibe dir jetzt immer.
Eine Stimme auf Durchreise. Meint die mich? Den nassen Pinsel schlage ich in der Wanne aus und stelle ihn auf die Fensterbank. Wenn Sonne einfällt, trocknet er schnell. Man kann den Rasierpinsel doch nicht einfach so am Waschbeckenrand stehen lassen. Das ist unappetitlich. Mich ekelt immer, wenn ich ein fremdes Badezimmer betrete und am Waschbeckenrand steht ein eingetrockneter Rasierpinsel. Sonne ist nicht zu erwarten. Unbekannter Anrufer stand auf dem Telefon. Im Innenhof kein Kinderlärm, keiner spielt Feuerwehr. Die Straße ist wieder ins gelbe Abendlicht getaucht. Seit Jahren schon hängt da draußen der Lampenschirm schief und droht herabzufallen. Dieses Licht ist übrig geblieben von der DDR. Ein Licht ohne Wände. Ich schlafe ganz gut. Manchmal stehe ich nachts am Fenster. Es tut sich aber nichts. Ich stelle mir vor, dass die Autos vorbeirasen. Tagsüber rasen sie auch nicht vorbei. Die Hand fährt durchs Gesicht. Immer gibt es Stellen, die ausgebessert werden müssten. Das Licht macht mich traurig. Gerundete, nach unten hin offene Streuscheiben aus Rippenglas. Jemand muss gegen den Stahlrohrmast getreten haben.
Ich teile mir meine Kräfte ein. Nachdem ich bislang ununterbrochen, selbst nachts, und nachts ist es am schlimmsten, versucht habe, beisammen zu bleiben, zerfalle ich nun. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht, das Zerfallen. Ich kann mich ja nicht mit allem beschäftigen.
Oder der Wind. Ein Sturm aber hätte ringsum großen Schaden angerichtet. Ich gehe nicht ran. Seit Wochen ruft sie täglich an. Wenn ich doch dran bin und höre ihre Stimme, lege ich sofort wieder auf. Der Mast steht ganz gerade. Ein Sturm hätte auch ihn gebeugt. Es interessiert mich schon, was sie sagt.
Pausenlos beschäftige ich mich mit mir. Es wäre so schön, du könntest hier sein. Kannst du nicht mal anrufen? Ich habe dir neulich einen Brief geschickt. Hast du ihn denn nicht bekommen? Seit 2 Jahren habe ich deine Stimme nicht gehört. Hast du Angst vor mir? Es ist nicht zu fassen, dass ich hier hineingeraten bin.
Seitdem sie aber sagt, dass sie mich liebe, lege ich sofort wieder auf. Man ist gerade dann ja schon neugierig und eitel, aber das geht zu weit. Es war mit Sicherheit ein Tritt. Jemand hat versucht, das Glas zu zerstören. Zunächst hat sie das ja nicht gesagt, dass sie mich liebe. Sie rief vor Wochen einfach an und forderte mich auf, ich soll im Briefkasten nachschauen, sie habe da was reingelegt. Das Telefon klingelt, ich hebe ab. Da ist eine Stimme, die einatmet, die ausströmt. Und vor den ersten Worten ist mir schon klar, da ist jemand, den du schon mal gesehen hast.
Ich hoffe, du kannst mich vor lauter Hintergrund verstehen. Meinen wunderbaren Brief, den ich dir geschrieben habe, hat meine Mutter einkassiert. Sie hat Minderwertigkeitskomplexe, sie gönnt mir den Brief nicht. Jetzt liegt der Brief zu Hause. Ich habe kein Geld mehr.
Ich lief die Treppe runter. Nein, ich lief nicht die Treppe runter. Ich legte einfach auf und beschloss, den Anruf nicht entgegengenommen, die Stimme nicht gehört zu haben. War nichts.
Entzug ist das alles. Große Rennerei. Ich war immer drogenfrei. Ich weiß nicht, was die ganze Scheiße soll. Die Welt. Es wird Zeit, dass man da mal aufräumt.
Im Bad nehme ich aus der Schublade des alten Schminkspiegels den Nassrasierer. Ich betrachte mich im Spiegel.
Du meldest dich nicht. Aber ich kann das auch verstehen. Das ist alles nicht zu verkraften. Es ist nicht so schlimm, wie man das erwarten könnte. Es wird Zeit, dass ich einen vernünftigen Mann kennenlerne. Notanrufe. Das Geld ist alle. Ich kann nur noch wenig anrufen. Ich dringe jetzt in Freunde ein. Mit wenig Geld. Mit fast nichts. Die kennen das. Das sind Notanrufe. Jeder kriegt seine Aufgabe. Ich liebe dich.
Für das Beste im Mann habe ich nie verstanden. Vielleicht ein Übersetzungsfehler. Ich blute trotzdem. Ich kultiviere mein Bluten.
Kannst du mich mal besuchen kommen? Oder ist das gar nicht drin? Mein 100.000-mal gebrochenes Herz. Und einmal ist es zu viel gebrochen. Einen vernünftigen Menschen brauche ich. Ich warte.
Außerdem gefalle ich mir überhaupt nicht mehr. Ich bin in die Jahre gekommen, sagte ich mir vor wenigen Tagen, als ich vor dem Spiegel stand. Sonst sage ich mir nie etwas, dann stehe ich vor dem Spiegel und mir fällt nichts Besseres als dieser Satz ein. Du bist in die Jahre gekommen.
Unser süßer Todesengel kommt aus Hamburg, völlig skrupellos. Überall Spritzen in der Tasche. Und so bin ich halt. Und jetzt gibt's halt wieder Hackfleisch. Chloroform ist in den Spritzen. Nachweisen kann ich das nicht, weil die das da immer vernichten. Spurenbeseitigung. Wie aber wollen die mich beseitigen? Die haben hier die Oberhand gewonnen. Verstehst du mich? Die Oberhand behalten die. Man wird hier eingeliefert und sofort ist klar, die haben die Oberhand. Die siehst du schon, die Oberhand. Du kommst hier an und über dir kreist die Oberhand. Ich bin hier überhaupt nicht zu Hause, aber ich kenne den Scheißladen mittlerweile besser als mein Zuhause. Ich weiß genau, wann ich hier eingeliefert werde. Die fahren mich hierhin. Ich werde hinaustransportiert. Die elektrische Tür geht auf. Alte Neuaufnahme, man steht dann da, als sei das ein Vorstellungsgespräch. Personalien sind da bereits griffbereit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die visieren dich an, ziehen dich aus mit bloßem Auge, bevor sie dich leibhaftig ausziehen. Hierhin verbracht werden und draußen gehen die Lichter aus.
Warum legt sie eigentlich auf? Ob ich zuhöre oder nicht, das Gespräch annehme oder sofort zurückweise, sie redet sich zu Ende, führt sich durch, legt auf. Ich weiß, dass sie es ist. Ich aber bin es nicht. Das interessiert sie nicht. Ich müsste Gewissheit haben, dass sie mich meint. Sie meint mich aber nicht.
Ich weiß genau, dass du geil bist auf mich. Du lebst mit mir deine Fantasien aus. Ist okay. Du könntest aber wenigstens mal was sagen. Mach doch bitte mal den Mund auf. Ein einziges Mal möchte ich erleben, dass du den Mund aufmachst. Du atmest ja nicht mal. Gehst ran, atmest aber nicht. Das Leben geht so aber nicht. Leben heißt atmen. Ich habe eine starke Sehnsucht nach dir. Du aber hast nur Angst. Das merke ich doch. Glaubst du, ich check das nicht, auch wenn du nichts sagst? Das Geheimnis des Lebens, weißt du, was das ist? Das ist, den anderen zu erkennen, wenn er abwesend ist.
Tja, so einen Ton hat sie seit Neuestem drauf. Redet ein total unkontrolliertes Zeug, belehrt einen aber dauernd. scheißt sich aus und liefert noch die Botschaft. Ich bin tatsächlich geil auf sie. Es ist aber nichts zu machen. Ich halte mir das vom Leib. Ich muss nur ein hochanständiges Deutsch denken und sprechen, schon halte ich sie mir vom Leib. Das Hochanständige schafft Klarheit im Kopf. Es lässt anderes gar nicht wahrnehmen als das Hochanständige. Und da ist die Luft ganz schön dünn, da ist es kalt. Es herrschen dort Sätze von größter Selbstdisziplin.
Denkst du vielleicht, ich sei immer hier? Ich bin nicht immer hier. Nur wenn es ausbricht. Es bricht immer dicht aus. Es ist fast klassisch. Steht aber nicht in den Büchern, wie man sich fühlt. Du kannst es in den Büchern nachschlagen, aber es ist nicht du. Du kommst nicht vor. Es ist eindeutig nicht du. Verstehst du? Und das wissen die hier nicht. Die wissen das hier einfach nicht. Die denken, es käme einer aus dem Buch. Ich komme aber aus dem Leben. Und dahin möchte ich zurück. Und zwar auf der Stelle. Ich bin fast nebenan. Ich bin ganz traurig. Ich bin traurig. Ich kann sagen, was ich will. Es klingt immer so, als sage ich nicht, was ich will, sondern was mir jemand eingibt. Ein Irgendjemand. Verstehst du? Woher sollst du das denn verstehen?
Sie ruft immer wieder und in letzter Zeit immer häufiger an, setzt Abgebrochenes fort, spinnt ihren Weltfaden weiter, zieht mich hinein in ihre Kreise, in ihre Umlaufbahn. Und hinter jeder Hecke lauert die Hexe. Sie nennt Namen, gibt die Rufnummer durch, will mich vertraut machen mit ihrer Zerstörung, lässt etwas durchblicken, bricht im nächsten Moment ab, kündigt den Untergang an, dann wieder ein Päckchen, das sie mir schicken werde oder das schon unterwegs sei.
Ja, klar. Du denkst jetzt, du hast mich durchschaut und dass ich so Fantasien in dir anstachle. Du bist dir nicht mehr sicher, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich weiß das noch genau. Du hast aber erschrocken geguckt, irgendwie auch ganz gelassen, eben wie bei einem Überfall. Ich würde dir gerne etwas schenken, das du nicht vergisst.
Weltpläne schmiedet sie, Umsturz und immer wieder der sie ganz umstellende Verrat, die unmittelbare Umgebung, die an ihrer Auflösung arbeitet, die sie abzuschaffen droht. Und dann weiß ich nicht, wer wen auflöst, abschafft. Da rennt etwas hinter ihr her.
Der große Komponist Mahler. Stell dir vor, den lassen die hier zu. Was könnte sie denn beruhigen, fragt die Fotze mich. Du nicht, du Arschfotze, schrei ich die an. Diese Obersauschwester, die es noch mit dem weggerauchten Zigarettenfilter treiben würde, wenn die noch einen Funken Sex im Leib hätte, diese Weibwüste. Da sagt die seelenruhig, was könnte sie denn sonst beruhigen? Und ich war so blöd und sagte ja, Gustav Mahler könnte mich jetzt beruhigen. Ich dachte, die weiß nicht mal, wer das ist. Musik also, triumphiert die. Das ist eine gute Wahl. Dann verschwindet die. Ich sitze da in diesem vollgefurzten Sofa, der Krämer oder wie der heißt neben mir, der bewacht mich.
Geld durch. Komisch. Zum ersten Mal war eine Nummer zu sehen. Kein Handy. So eine offizielle Nummer, eine Amtsnummer. Es ist gegen 8 Uhr morgens. Normalerweise ruft sie vor 7 Uhr morgens oder gegen 17 Uhr abends an. Ich bin direkt eifersüchtig. Schweißflecken, das Arschloch. Der hat sicher Schweißflecken unter den Achseln. Es genügt das Wort Achseln und ich kotze. Jetzt sehe ich diesen stoppelbärtigen, fettbauchberingten Aushilfspfleger vor mir, der sie irgendwo anlangt. Bitte folgen Sie mir, das sagt er bestimmt nicht. Der Wichser packt sie bestimmt irgendwo gleich überall an. Der schleift seinen Haaren, wohin auch immer.
Weißt du, das könnte hier ewig so weitergehen. Und darauf bauen die auch. Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nicht stimmt, dann sorgen die halt dafür, dass sie stimmt. Das musst du dir mal klar machen. Die schleppen dich hier an. Die Neue, nicht ganz unbekannt. Lächeln blöd, haben gelangweilten Spaß, da lacht keiner mehr. Alles furztrockene Routine. Die hören sich schon selber nicht mehr zu. Zimmer so und so viel. Mechanische Zuweisung. Alles gestrandete Existenzen, dieses Anstaltskittelpack. Und du weißt, aha, hier bin ich, mal wieder zu spät. Mal wieder den Absprung versäumt. Mal wieder zu viel gequatscht. Mal wieder zu viel über Sprache nachgedacht. Mal wieder zu viele Zweifel. Mal wieder vom letzten Strohhalm gesprungen. Und da fragt die mich, was könnte mich denn beruhigen? Und ich bin so blöd und sage Gustav Mahler.
Ich werde dazwischen funken, nehme ich mir vor. Und dann funke ich dazwischen. Es ist für 5 Sekunden still auf der anderen Seite, dann holt sie das in 5 Sekunden Versäumte nach. Eine Stromschnelle, die sich an den Rändern verliert. Sie ist überwach. Es ist gar kein Problem, so überdeutlich zu sprechen, dass alles unverständlich wird. Ein Vogel, Richtung weg von hier. Eine Gehirnhälfte auf Schlaf, die andere tastet ortenden Auges den Boden ab. Der Boden ist ganz entfernt von uns. Das kann man sich so oder so schön reden. Das ist hier ziemlich beschissen schön geredet. Ich habe mir vorgenommen, Ihren Tonfall auf keinen Fall. Ich möchte Ihrem Tonfall nicht in die Quere kommen. Und jetzt ist das schon passiert. Man stellt sich dann einen ziemlich fordernden, knallharten Sex vor. Wer ist Mann?
Heute Nacht ist wieder unsere Mörderschwester Aschenrösel unterwegs. Sie hat dunkle Fingernägel, Halbmond versunken, will Hexe sein. Ich bin die bessere Hexe. Hier hat jeder Dreck am Stecken. Das ist ein Weltverschwörungsrat mit ganz hässlichen Fratzen. Die kommen hier überein. Es soll ein Gericht hereinbrechen. Die denken, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe aber ihre Sprache genau. Das ist gar keine Geheimsprache. Das ist Klartext.
Heute habe ich das erste Mal das Mobiltelefon auf Lautsprecher gestellt und bin im Zimmer auf und ab gegangen, habe ihr beim Auf- und Abgehen zugehört. Als sie meinte, sie höre mich, ich gehe irgendwo herum und sie habe das Gefühl, ihre Stimme in einem fast leeren Raum zu hören, habe ich die Schuhe ausgezogen, bin auf Strümpfen zum Telefon und habe aufgelegt.
Unser Neuer weiß da schon Bescheid. Diazepam, kennst du das? Mit M am Ende. Nicht Marzipan. Wir schlagen uns so durch. Es kommen immer mehr breite Männer. Die könnten die Welt tragen, die ich nicht ertrage. Aber die sind auf der richtigen Seite. Drogenmafia ist hier überall. Gute Nacht. Gute Nacht bricht über mich herein. Gute Nacht. Und dann dieses Affengesicht. Wie kann man sich in diesen Glockengesichtern nur so täuschen? Da kommt meine Hoffnung, sehe ich. Dann kommt diese Hoffnung und stellt sich als Krankenkasse heraus. Verstehst du das? Bring mich hierher und frag nach meiner Krankenkasse. Dauernd läuft so ein blödes Arschloch hinter mir her und fragt nach meiner Versicherungsnummer. Hat dieses Arschloch sie noch alle? Der Hingerichtete kommt für den Schaden auf. Der Tote bezahlt den Totenschmaus. Heißt es nicht Totenschmaus? Wo geht man hin nach der Beerdigung? Ich würde das so gern mal sehen. Sie haben da soeben einen lichten Moment, sagt dieser Krankenkassenwichser. Lichten Moment! Dem hätte ich am liebsten einen Tanker voll, ich weiß nicht, die sind halt drüben. Ich würde zum Beispiel gerne küssen. Ist das denn hier ganz unmöglich? Was würden Sie denn jetzt gerne tun, fragt mich am anderen Morgen der Herr Stationsaufseher KZ. Ich würde gern küssen, gebe ich genauso gestelzt wie Lippenstelzen zurück. Da dachte der, ich will ihm gleich an die Hose. Aber ihm schon gar nicht, diesem Unsex. Dass die Leute hier so fett werden, das musst du mal sehen. Das Psychopersonal hier wird so fett, das passt bald nicht mehr durch die Stationstür. Und ich weiß ganz genau warum. Die haben Angst vor uns.
Immer wenn unbekannte Anrufer auf dem Display steht, gehe ich nicht mehr dran. Es nutzt nichts, sie darauf hinzuweisen, dass es mich nicht gibt. Sie weiß es besser. Ob ich mit ihr spreche oder nicht, sofort auflege oder weiter zuhöre, es ändert nichts. Heute Morgen gegen 6 ruft sie an, ich melde mich, sie sagt einen Satz, den ich nicht verstehe, dem ich lange nachhorche, ich lege auf, mitten in einem zweiten Satz, sie ruft nicht wieder an. So ist das schon. Ich kann nicht mehr einschlafen, wenn sie kein zweites Mal anruft.
Der Alex wird ganz sicher nicht bei mir wohnen. Der ist von denen. Fotze hat der mich genannt. Die hängen alle zusammen. Kiffer und Kokser. Der Frauenhasser soll verrecken. Ein Jahr geschlossen wünsche ich denen an den Hals. Steinhof, da sollen die hinkommen. Da, wo das andere Salz herkommt. Das Salz macht uns kaputt. Ich bin sicher, du verstehst das. Den endgültig Verrückten erhoffen die sich hier. Den endgültig Verrückten gibt es aber gar nicht. Alle Intellektuellen und Künstler kommen hier rein. Arschlochhaufen, die ganze Bande. Die rotten uns systematisch aus. Hast du eigentlich mein Päckchen mit den Unterhosen bekommen? Ich habe sie nie angezogen. Sie sind neu. Sie gefallen mir nicht. Vielleicht aber gefallen sie dir. Und mein Tagebuch? Hast du darin schon gelesen? Ich dachte, es könnte dich interessieren. Wenn du mein Tagebuch liest, kannst du in meine Seele schauen. Dann verstehst du mich. Das ärgert mich, dass andere schon eine Musik gemacht haben, die schon immer in mir war. Kennst du das? Du hörst eine Musik und du bist ganz erschrocken, weil du das bist. Wie haben die das wissen können? Die Ströme in dir werden abgehört. Die messen das aus. Das lässt die Zitternadel tanzen. Die graviert das ein. Die reißen das raus aus dir und spielen es ab. Und dann soll die Welt mich mal kennenlernen. Das Erste, was ich mache, wenn ich hier raus bin, ich nehme die auseinander, die Welt. Ich spreng meine Eltern in die Luft, die Scheiße.
Es ist unmöglich, das sogenannte Leben in einem Tagebuch festzuhalten, oder? So ein Tagebuch schafft eine gesunde Distanz zwischen uns und dem Erlebten. Das ist doch beruhigend, in so einem Buch eine beunruhigende Welt zu wissen.
Ich komme nochmal auf das Diazepam zurück. Stellt ruhig, macht die Angst klein. Kann abhängig machen. Soll schleichend abgesetzt werden. Klingt das nicht toll? Schleichende Abdosierung. Ausschleichen. Kennst du den Song? Auf meine Mutter traf der zu. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. Auf mich trifft es aber nicht zu. Die Dinger sind übrigens tatsächlich gelb. Es gibt aber auch weiße und türkisfarbene, lindgrüne. Ich glaube, das Zeug ist an keine Farbe gebunden. Die weißen will ich nicht. Die lindgrünen auch nicht. Weiß wie Zimmerfarbe und Arztkittel, grün wie Chirurg. Seit ich weiß, dass Valium nichts anderes ist als Diazepam, will ich das Zeug überhaupt nicht mehr. Jeder Idiot nimmt das. Das wird flächendeckend als Schlafmittel geschluckt. Ich will mich aber nicht mit den Schlafkranken gemein machen. Bei mir liegt der Fall anders. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ich will auf der Hut sein. Hellwach will ich sein. Hörst du? Ich will hellwach sein. Und Mutter macht mir einen Strich durch die Rechnung. Hellwach, hellwach, glasklar, bei Verstand. Aber diese kleine Mutter hat einen Dachschaden. Die tickt nicht mehr. Die schüttelt sich, ist so bemitleidenswert. Sie sagt immer, sie sei so bemitleidenswert. Es gehe ihr so dreckig, sie müsse bemitleidet werden. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. Gelbe Mittelchen. Am liebsten würde ich mal Mutter einnehmen. Dann hätte ich endlich auch keinen Schatten mehr. Kennst du das mit den Horrorfilmen, den Vampiren, die vor einem Spiegel stehen und man sieht sie im Spiegel nicht? Monatelang habe ich das mal überprüft. Bin mehrmals am Tag vor den Spiegel in der Hoffnung, kein Spiegelbild mehr zu haben. Und dann bekam ich Angst davor. Dann wollte ich immer nur mein Spiegelbild anschauen und zum Glück war es noch da. Darein habe ich mich dann verliebt. Vielleicht aber bekäme ich auch Angst. Meine Mutter wie eine Pille verschluckt und die Pille beginnt zu wirken.
Der Weltuntergang steht kurz bevor. Die apokalyptischen Reiter fehlen nicht, auch fehlt es nicht an rasenden Gesichten. Alles wird bald in Flammen stehen. Um 7 Uhr morgens kann ich das nicht mehr gebrauchen. Sie scheint jetzt jeden Tag auf das Telefonat zu warten. Sie ruft an, fängt an zu reden, alles 1A-Sätze, alles sitzt, als habe sie den ganzen Tag damit zugebracht, ihre Rede gründlich vorzubereiten. Es ist ganz einfach. SIM-Karte aus dem Handy entfernen und in den Müll schmeißen.
Ich habe gerade wieder was vergessen. Also, den Martin kenne ich schon lange. Seit ich 18 bin, kenne ich den. Der ist mit einer Friseuse-Schlampe zusammen. Was habe ich jetzt vergessen? Was war mit dem Martin? Ich rufe dann später nochmal an.
War auf der Mobilbox. Wegen ihr unerreichbar sein. Und dann so eine Kacke. Was geht mich dieser Martin an? Hoch anständig sein wollen und in der Gosse landen. Es gibt nichts Vertraulicheres als das Fremde. Seitdem sie anruft, verfolge ich jeden meiner Schritte. Man untersucht sich. Sind da schon Spuren? Folgende Feststellung eines Hirnforschers wirkte direkt beruhigend und schlaffördernd. Menschen haben das unwiderstehliche Bedürfnis, Ursachen und Begründungen zu finden für das, was sie tun. und im gleichen Atemzug stellt der fest, dass der Zugang zum Bewusstsein beschränkt ist. Alles Mülleimer. Ich will jetzt nicht mehr zuhören, was die für ein selbstverständliches Zeug nölen, das selbstverständlich unbrauchbar ist. Toller Hirnforscher. Der sollte lieber mal der Frage nachforschen, warum er kein Hirn hat. Interessanter ist da vielleicht die Frage, wem ich das eigentlich erzähle.
Hallo, super tolle Magic Mushrooms. Seitdem bin ich drin in der Mühle. Ich habe nie Drogen genommen und vor Jahren Pilze. Diese Leute schulden mir wahnsinnig viel Geld. 4 Jahre für vor sich hinsterben. Ich weiß aber, ich krieg das zurück. Ich weiß schon, wie ich das anstelle. Tavor ist scheiße. Das bringt um. Er hat mir gesagt, er will mich hier rausholen. Der ist aber unbrauchbar. Der kriegt das nie hin. Wenn ich hier nicht bald mit einem Mann schlafen kann, dann... Diazepam ist gleich Valium. Und dann wird der Entzug wieder scheiße. Velotab, kennst du das? Da werde man zum Mann. Stimmbruch, Bartwuchs. Jetzt lebe ich als Junkie. Ich bin soweit. Ich kann Leute umbringen. Ist das nicht traurig? Wandere ich halt über die Gänge. Bisschen Video anschauen. Mal sehen. Weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Noch was. Was mit Laura... Und wo das alles drin ist, du ahnst es nicht. Auch Atemdepression kann dabei herauskommen. Ich nehme das aber nicht kombiniert. Keine Opiate, hörst du? Laura und noch was. Man kommt wirklich nicht wirklich runter davon. Diazepam war gestern, heute ist Lorazepam. Da ist mehr Wumms drin. Endlich mal was Hochpotentes, nicht, Fräulein? Oberarschpfleger. Und du kriegst das hier kostenlos, sagte so ein Junkie hier. Nie was von Chillpill gehört, fragte der mich.
Tavor, Diazepam, Wörter greifen uns an. Ein Freund von mir hat mal in der Psychiatrie gearbeitet. Ihm sei ein Patient zugeteilt worden, der bei der Tablettenverteilung immer sagte, ich nehme kein Mauthausen und Treblinka nehme ich erst recht nicht. Er könne die Namen der Medikamente nicht ausstehen. Da werde ihm ganz schlecht. Er höre immer nur Mauthausen und Treblinka im Kopf. Mauthausen und Treblinka, Mauthausen und Treblinka, Mauthausen und Treblinka. Und Treblinka klinge eben schlimmer. Mein Freund habe dann eines Nachts geträumt, es sitze jemand in seinem Kopf, der immer nur Mauthausen und Treblinka sage und das steht so laut, dass er es immer hören müsse. Jemand spricht das Wort aus, das Wort fliegt durch die Luft und dir direkt ins Herz. Die weniger gefährlichen Wörter schneiden ins Fleisch. Manche dringen unbemerkt ein und verbleiben ein Leben lang da. In unruhigen Nächten, aber auch mitten am Tage schallen sie hervor. Dass du aufrecht im Bett sitzt, um Luft ringst, du meinst, etwas verschluckt zu haben. Du stolperst über deine eigenen Füße. Der Atem ist außer Takt. Panik schießt hoch. Nichts ist nichts. Alles okay. Ganz cool bleiben. Ich bin und bleibe der Zuhörer, der Schweiger.
Die Nachtschwester heißt Adele, die mit der Spritze. Ich habe die ganze Nacht erbrochen. Die hat ein Quicksnap-Apparat, der mit den Pornobildern. Die haben alle Dreck am Stecken. Pornowelt, Pornopanorama. Kennst du das? Du wachst auf, ganz allein und trotzdem denkst du Pornopanorama. Wir sind doch alle auf der Jagd nach einer starken Vorstellung. Und niemand ist bereit, sie mit uns zu teilen, wenn sie denn mal da ist. Die Sprache ist übrigens nicht überall verfügbar. Der Essensausgeber hier, der versteht mich gar nicht. Ich sage dem, was ich haben will, der begreift das aber nicht. Der stellt mir einfach was hin. Der sagt, das sei so. Das sei so vorgesehen. Der sieht aber gar nichts. Der stellt das einfach hin. Der hat mit Sprache überhaupt nichts zu tun. Ein lieber Kerl, aber man sollte ihn rausschmeißen. Insbesondere beim Essen muss man ganz genau hinschauen und aufpassen. Ist ja klar. Da kann was drin sein, was wir gar nicht sehen. Und das wissen wir. Und trotzdem essen wir das.
Dieser Freund ist übrigens eines Morgens wie jeden Morgen zu seinen Patienten gegangen, um ihnen beim Bettenmachen behilflich zu sein. einen Spaziergang zu verabreden, einfach nur so zum Gespräch. Da kamen dann zwei Pfleger und nahmen ihn mit. Er hatte sozusagen die Seite gewechselt. Das hätten seine zuletzt ununterbrochenen Selbstgespräche nahegelegt. Der Freund hatte um Tage versetzt das wiedergegeben, was der von ihm betreute Patient vor sich hin quatschte. Das hat sich der Patient nicht gefallen lassen.
Und weißt du was? Heute hatte ich dann so eine Riesenlust, den Löffel ins Essen zu hauen. Ich habe das vorher im Kopf richtig trainiert, sozusagen Anlauf genommen. Das darf keinen Fehlversuch geben, geballte Kraft muss es sein. Ich saß also 2-3 Minuten vor dem dampfenden Teller, Kartoffelbrei aus der Riesentüte, eine Ekelsoße, ein Normstück Fleisch. Die ganze Energie ging in den Arm anheben, über den Kopf und mit voller Wucht in den Brei. Und wieder von vorne den Angriff durchdenken, ein Weitspringer oder ein Hochspringer, der im Kopf die Schritte und Bewegungen durchgeht und nochmal durchgeht, ihnen mit den Augen vorausgeht, dann geht's los. Ich hatte gar nicht jetzt gedacht. Es ging einfach los und war ganz wunderbar. Der ganze Teller schoss vom Tisch. Der totale Hammer. Vorher war der Teller noch auf dem Tisch und schon ist er nicht mehr zu sehen. Spurlos vom Tisch geschossen. Was noch im Stück war, zerbrach auf dem Boden. Ich hielt den Löffel in der Hand und war zum ersten Mal nach langer Zeit wieder richtig stolz. Das hielt aber nicht lange an, dann war der Stolz schon verflogen. Da kommt der Typ von der Essensausgabe an und war richtig sauer, richtig beleidigt war der. Kann dir doch egal sein, schrie ich ihn an. Hast du doch wohl nicht selber gekocht, den Scheiß da, oder? Der steht da und heult fast. Hat sich völlig identifiziert mit seinem Essensausgabejob. Das gibt's doch gar nicht, sage ich. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, Pornopanorama. Gutes Wort. Kenne ich. Aber kennst du das auch? Du onanierst, starke Vorstellung, du weißt, du schaffst es kaum, du wirst kaum kommen können, machst aber niemandem Vorwürfe, du schaust dir zu, empfindest als fast Fremder, machst einfach mal so weiter, weil du ja kommen möchtest, könntest jetzt auch aufhören, hörst dann auch auf, bist gar nicht mal richtig unbefriedigt, höchstens erleichtert, nicht weiter rummachen zu müssen, wobei zwischen müssen und wollen geschlechtlich ja fast kein Unterschied ist. Du stehst blöd in der Gegend rum mit dem Geschlecht in der Hand, schaust es dir an, überlegst, ob du es wieder in die Hose stecken sollst, machst noch ein bisschen weiter und kommst dann aus Prinzip. Und das ist die eigentliche Schweinerei.
Ich wollte mich noch bei dir entschuldigen für das, was ich dir antue. Ich weiß nicht, wie ich das alles geregelt bekomme. Ich werde immer wieder neu eingestellt. Wie ein Uhrwerk. Wie ein Räderwerk. Gesundheitsfürsorge soll das sein. Die stellen mich kalt. Bist du eigentlich ein Teil meiner Psychose? Es ist manchmal nicht ich, die das fragt.
Na klar, es ist manchmal auch nicht ich, der da onaniert. Die Aufforderung könnte lauten, rede mal normal. Aber was ist darunter zu verstehen? Habe mir den Foucault besorgt. Die Rede von der inneren Trockenheit, der inneren Hitze. Das Phänomen Stimmenhören verfolgt mich. Bin gespannt, ob Foucault darüber berichtet. Ich habe ihre Stimme im Ohr. Auch wenn sie nicht anruft, höre ich sie. Ich höre ihre Stimme nicht, ich erinnere mich nur an sie. Bilde ich mir ein. Seit ein paar Tagen durchsuche ich wahllos Bücher nach Stellen, die das Phänomen Stimmenhören beschreiben. Vor einigen Jahren bekam ich Angst, wenn jemand pfiff, irgendeine Melodie. Die meisten können das ja gar nicht. Meinen aber, besonders gut gelaunt zu sein oder dass jeder ihr Scheißgepfeife hören will. Die Leute haben einen Defekt, die machen mich aggressiv. Am liebsten würde ich ihnen eins in die Fresse hauen. Ich bekam das Pfeifen nicht aus dem Kopf, musste im Kopf immer weiter pfeifen und wusste schließlich nicht mehr genau, ob es in meinem Kopf tatsächlich pfeift oder ob ich mir das Pfeifen bloß vorstelle. Unmerklich formt man den Mund so, als würde man im nächsten Moment tatsächlich pfeifen. Pfiff dann tatsächlich jemand, wusste ich nicht, ob ich mir das bloß einbilde. Sah ich denjenigen, der da gerade pfiff, konnte ich das Geräusch mit demjenigen nicht in Verbindung bringen. Es war ein verlangsamter Stummfilm, der da vor meinen Augen ablief. Die Abstände, in denen ich feststellen musste, ob jemand pfeift oder ob ich eine Stimme höre, wurden mit der Zeit immer kürzer. Hörte ich im allgemeinen Durcheinander der Geräusche etwas, das ich nicht definieren konnte, musste ich ganz genau hinhören, ob es nicht vielleicht ein Pfeifen oder eine Stimme ist. Setzte das Geräusch aus, verlängerte ich es in meinem Kopf. Dann kam der Zeitpunkt, da ich zutiefst davon überzeugt war, Stimmen zu hören. Hörte ich genauer hin, hörte ich keine.
Du glaubst nicht, was für tolle Freunde ich habe weltweit. Alle kümmern sich um mich und haben gute Ratschläge. Kannst du mir was Geld schicken? Am besten Kleingeld. Ist das Telefonieren teurer geworden? Weißt du was davon? Ich höre gerne traurige Musik, kann aber gar nichts Trauriges empfinden dabei. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe mein Radio aus dem Fenster geschmissen. Da schaltete sich nämlich plötzlich die Carla ein, an die ich vor 15 Jahren oder so zuletzt gedacht habe. Ich dachte, was will die denn jetzt plötzlich? Mitten hinein funkt die in eine Übertragung von Mahlers dritter Sinfonie. Mir pflege etwas Göttliches, etwas Dämonisches zu widerfahren. Von nun an sei sie meine Stimme. Und als meine Stimme werde sie mir stets von dem abraten, was ich gerade zu tun beabsichtige. Toll, nicht? Und nie werde sie sich zuratend vernehmen lassen. Da wollte ich dich sofort anrufen, ob du die Hexe nicht einweisen könntest, hatte aber kein Geld mehr. Außerdem wollten die hier den Apparat abschaffen. Es seien zu viele Botschaften von diesem Apparat ausgesandt worden. Die Welt könne das nicht vertragen. Das mache alles unnütz, instabil und besonders mich habe man da im Visier. Habe das gleich mal nachgeblättert. Visier. Stehe also Rittern gegenüber. Werde demnächst also zu Ross sein. Unnütz. Das ist das Letzte. Sag doch der Carla, Dazwischenfunken sei jetzt zwecklos. Das Radio sei aus dem Fenster und, weißt du was? Wenn ich einschlafe, höre ich immer Mahler. Der ist in meinem Kopf eingezogen. Die dritte läuft da immer ab. Das finde ich beglückend. Ich habe wirklich was geschafft.
Diese Vertraulichkeit, die sich aufdrängenden Gefühle anderer, ihre Stimme ist mir näher als meine eigenen Gedanken es sind. Wenigstens ruft sie dann nicht mehr an.
Ich weiß nicht, wie lange ich noch klarkomme. Ich bin jetzt schon völlig abgemagert. Hilf mir hier raus. Ich rufe die Rettung an, wenn ich mit dir spreche. Ich will hier raus. Ich möchte nicht sterben. Ich weiß, dass du zuhörst, auch wenn du nichts sagst. Ich weiß auch, was du denkst. Du brauchst gar nichts zu sagen, ich weiß eh Bescheid.
Und teile hiermit mit, dass ich das loshaben möchte, nicht dich, sondern das, damit das klar ist.
Ich mach doch hier keinen Selbsthilfekreis. So weit kommt's noch. Und dann bin ich an der Reihe. Ich heiße Sabine oder Carla oder Bettina oder Ute oder Sandra oder du. Ich bin drinnen und nicht draußen. Ich habe ein klares Bewusstsein dafür, dass ich nicht draußen bin, soweit das Bewusstsein drinnen eben klar sein kann. Ich arbeite aber nicht an meinem Bewusstsein, sondern an der Unumgänglichkeit, bei mir selbst zu bleiben. Deshalb muss ich immer ich sagen. Und manchmal dann eben auch öfter. Dann eben manchmal auch öfter. Ich nehme zurzeit Tavor. Gustav Mahler soll für mich hier drin unerreichbar bleiben. Und ich finde, es ist eine Unverschämtheit sondergleichen, dass mir hier drinnen Gustav Mahler angeboten wird. Gustav Mahler muss hier draußen bleiben. Erst wenn ich wieder draußen bin, soll Gustav Mahler wieder da sein. Er muss draußen auf mich warten. Es tut mir also leid, dass ich gesagt habe, Gustav Mahler könne mich beruhigen. Der Fehler ist nicht Gustav Mahler, sondern das Wort beruhigen. Merksatz? Niemals Zugeständnisse machen, stets bei sich bleiben. Auf die Frage, wer man denn sei, stets ich antworten. Gustav Mahler, der Lieblingskomponist der Psychotiker. Und dann eine Symphonie laufen lassen. Dafür hätte es was setzen müssen bei der Alten. Triumphierenden Arsches hinausgedackelt und den Mahler durch die Zimmerlautsprecher rieseln lassen. Zum Ersticken. Machen Sie endlich den Mahler aus, habe ich geschrien. Mahler aus, Mahler aus, Mahler aus. Das bin ich. Mahler, Tavor, aber keine Gruppe. Ich bin's leider wieder. Mir geht's leider gar nicht gut. Ich wollte nur wissen, wer die Rauchzeichen hier abgibt. Ich habe nur gesagt, mir geht es gar nicht gut, da hat die Nachtschwester schon eine Spritze aufgezogen. Sofort bin ich unter den Tisch, hab gewimmert und geschrien. Sie mir nach, ich wieder raus, im Zimmer im Kreis, sie hinter mir her, um mich rum. Dann bin ich ihr doch entwischt. Die Putzkammer war offen. Sie über den Flur in mein Zimmer, wieder raus in das Fernsehzimmer. Immer mit der Spritze in der Hand. Am liebsten hätte ich ihr die Spritze ins Herz gejagt, der alten Scheißkuh. Sie hat mich also nicht gefunden, hatte die Putzkammer gar nicht erst im Visier. Ich aber hatte sie von der Putzkammer aus immer im Visier. Dann hat sie einfach mein Zimmer abgeschlossen. Wo ich ja gar nicht drin war, damit ich mich schon melde, wenn ich endlich schlafen möchte, hat sie wohl gedacht. Ich habe mich aber nicht mehr gemeldet, sondern bin in der Putzkammer geblieben bis zum Morgen, habe sogar schlafen können. Bin dann vor der Putzfrau wach gewesen, aus der Kammer raus, über den Flur in mein Zimmer, das sie wohl wieder aufgeschlossen hatte, nachdem sie merkte, ich komme nicht zurück, die Drecksau. Die hätte aber einen Pfleger rufen müssen. Ich kann doch da draußen nicht einfach so bleiben, wenn die sieht, dass ich nicht in meinem Zimmer bin. Am Morgen habe ich das gemeldet. Die Morgenschwester hatte aber nichts Besseres zu tun, als mir irgendein Medikament zu verabreichen. Irgendwas, das mit Amalgam kontaminiert war. Amalgam ist überall drin. Ich habe schon eine ganze Mappe angelegt mit Beweisen. Und hier werden damit systematische Versuche angestellt. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich das hier noch aushalte. Mir geht's wirklich nicht gut. Keiner hilft mir. Alle gucken mir beim Sterben zu. Keiner hilft mir.
Was weiß ich? Warum ruft sie mich an? Was denkt sie, dass ich für sie tun kann? Ich bin gar nicht da, wo sie mich vermutet. Trotzdem unterbinde ich das nicht, lasse sie anrufen, schaffe ihr ein Ohr. Ich werde das Ohr abschaffen, den Spieß rumdrehen. Sie sollte auch endlich den Spieß rumdrehen. Schlange sein, nicht Maus.
Ich gebe dir jetzt die Vollmacht, den Laden hier in die Luft zu jagen. Endlich Schluss zu machen damit. Ich werde dir ein Zeichen geben und dann kommst du. Du bringst alles mit, Kapitän. Ich dachte, man könne sich hier verständlich machen. Es ist noch schlimmer. Das Personal hier ist von einer Hirnlosigkeit, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Die reagieren nur auf Reizwirkung. Selber denken tun die gar nicht. Ich will nicht wissen, was die Freimaurer damit zu tun haben. Mein Vater hat indirekt auch mit den Freimaurern zu tun. Die sitzen alle in Brüssel. Von da geht das aus. Wenn du also das hier alles in die Luft gejagt hast, jagst du Brüssel in die Luft. Und? Hast du schon? Hast du schon? Ich kann warten. Ich weiß ja jetzt, was mich erwartet. Ich kann hier unendlich warten. Und weißt du, wie ich mir die Zeit vertreibe? Ich lese. Das ist ja auch nur eine Ersatzform. Hab neulich irgendwo über einen Schriftsteller gelesen, er sei auf der Höhe der Theorie. Ich fall in Ohnmacht. Was ein Scheiß. Wie soll das denn gehen? Und wie sieht der dann aus? Auf der Höhe der Theorie heißt doch die Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenz kann doch nur heißen Mord oder Selbstmord.
Da befahl sie mir, liege eine Nacht lang im Bett, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich habe allen Ernstes überlegt, ob ich eine Nacht lang im Bett liegen soll, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie gibt mir also weitere Befehle. Aber soweit kommt's noch. Ich weiß noch, dass ich damals immer nur aufhören, sofort aufhören gedacht habe. Erst gedacht, dann auch gesagt, laut vor mich hingesagt. Man schließt mit sich selbst so ein Stillhalteabkommen, damit es nicht zu nahe an einen herankommt. Irgendwann hört der Spaß dann auf. Es folgt ein Wutanfall, bei dem man am liebsten etwas zerstören würde, einen Gegenstand. Oder man fängt an, sich selbst zu schlagen. Die Angst vor der Angst kann ein getreuer Begleiter sein. Sie ist ganz und gar das Reale. Wer sagt das? Wer das sagt, will ich wissen. Ich frage jetzt zum letzten Mal, wer das sagt. In die Luft jagen. Wissen Sie, wie das aussieht, wie das klingt? Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das klingt. Das klingt nämlich so.
Der Gipfel der Frechheit. Die haben hier Foucault in der Bibliothek stehen. So haben die sich das also gedacht. Wenn man schon keiner von ihnen ist, soll man sich wenigstens das aneignen, was jemand, der auch keiner von ihnen war, herausgefunden hat über die, die drinnen waren. Und so bleibt das Ganze wieder außerhalb. Ich studiere meine Geschichte, wenn ich Foucault lese, und werde mein eigenes Objekt. Ich werde mich frei und heilig sprechen, weil ich der heilige Bezirk bin.
Ich bastle noch, ich hab's gleich. Dann fliegen dir die Ohren weg. Deine saublöden Psychogeschichten, deine immer wiederholte Psychotortur, deine selbstmitleidsvolle Erbärmlichkeit, deine Unaushaltbarkeit, dein Terror, deine Selbstanmaßung, deine stillose Selbstauslöschung. Weißt du, wie das klingt? Ich werde dir vorführen, wie das klingt. Das wird eine ganz neue Therapie für dich sein.
Habe mich wieder ins Buch vertieft. Hör dir das mal an. Den Wahnsinn zu respektieren heißt nicht, in ihm den unfreiwilligen und unvermeidlichen Zufall der Krankheit zu entziffern, sondern jene untere Grenze der menschlichen Wahrheit anzuerkennen, die nicht zufällig, sondern von wesentlicher Bedeutung ist. Wie der Tod der Endpunkt des menschlichen Lebens im Zeitlichen ist, so ist der Wahnsinn auf der Seite der Animalität der Endpunkt des Lebens. Animalisch also, ein Tier, tierisches, tierische Instinkte, die hier langsam eingeschläfert werden. Libido weggedämmert oder teuflisch übersteigert, weiß noch nicht so recht. Hab noch was vergessen, es geht noch weiter. So wie der Tod durch den von Jesus geheiligt worden ist, so ist auch der Wahnsinn durch das, was er an tierischem enthält, geheiligt worden. Und noch folgende Stelle. Der Wahnsinn ist der niedrigste Punkt der Menschheit, dem Gott in seiner Inkarnation zugestimmt hat, wobei er dadurch zeigen wollte, dass es im Menschen nichts Unmenschliches gibt, was nicht gerettet und erhoben werden könnte. Na siehst du, ich glaube an Gott, den heiligen Turnvater der Dreistigkeit. Gilt aber leider nur für das 17. Jahrhundert. Ich kann dir freudig berichten, meine Lektion gelernt zu haben. Fazit: Das Bewusstsein befindet sich in fortwährender Transformation. Die Geschichte des Bewusstseins ist eine ununterbrochene Transformationsgeschichte. Es gibt keinen Stillstand, nur Zusammenbrüche. Es fragt sich aber, um welches Bewusstsein es sich hier handelt. Um ein Weltbewusstsein? Und welches Bewusstsein sich sowas ausgedacht hat? Weil ich eben nicht stillstehen will, verordnet man mir hier den Stillstand. Du musst doch auch mal zuhören können. Vaters Stimme. Ich mach jetzt mal Vaters Stimme. Pass auf. Dem Schürembel haben sie mir abgenommen. Ich könne doch nicht jeden Tag mit neuen Selbstdiagnosen kommen. Warum nicht? Habe ich die gefragt. Das nimmt euch doch Arbeit ab. Und von selbst kommt der doch nicht drauf. Das ist auch Entzug. Also lese ich jetzt den Foucault ganz durch, immer auf der Suche nach Fallbeispielen. Und da habe ich auch ganz tolle gefunden. Hör mal. Einige unter ihnen glauben, Tiere zu sein, deren Stimme und Gesten sie nachahmen. Einige denken, sie seien Glasgefäße und aus diesem Grunde weichen sie vor den Passanten in der Furcht zurück, von diesen zerschlagen zu werden. Andere fürchten den Tod, den sie sich jedoch meist selber geben. Und wieder andere stellen sich vor, sie seien irgendeines Verbrechens schuldig, sodass sie zittern vor Angst, sobald sie einen auf sich zukommen sehen, weil sie annehmen, dass man ihnen die Hand auf die Schulter legen, sie gefangen setzen und nach einer Verurteilung hinrichten werde. Ist doch anschaulich, oder? Darunter kann man sich doch was vorstellen. Was meinst du? Aber leider alles Mittelalter, Melancholie und Mittelalter. Ich zum Beispiel habe nicht die Vorstellung, ein schwarzer Hund renne hinter mir her und wolle mich beißen. Ich habe vor Hunden überhaupt keine Angst. Und Angst ist ein Thema, das ich noch nirgends wirklich beschrieben gefunden habe. Dem Schürembel zu lesen hat mir zunächst Angst gemacht. Dann aber fing das mit diesen Vorgängen im Mund an, diesen Vergiftungen. Da war der Schürembel nur noch Erholung. Habe ich dir eigentlich von diesen Vergiftungen schon mal was erzählt? Mit dem Mund fängt alles an. Der Mund ist der Abgrund. Und tief unten fault die Sprache. Und deswegen haben die Wahnsinnigen immer noch nicht ihr Recht erlangt, sich auszudrücken, verstanden zu werden, im eigenen Namen zu sprechen. Weißt du, was das heißt, im eigenen Namen sprechen? Aber weißt du, wann ich mich zuletzt wirklich mal erschrocken habe? Ich schaue in den Spiegel und sehe mich nicht. Hab mich einfach nicht wiedererkannt. Komisch aussehen, das kennt jeder. Aber in den Spiegel schauen und kein Interesse zeigen, den Blick zu fixieren, eine fremde Gestalt erblicken, die einen sofort wieder wegschauen lässt. Erst Stunden später wurde mir klar, dass ich mich selbst angeschaut hatte, wie jeden Tag. Da Da kroch eine Angst hoch, so von den Fingerspitzen weg, aus dem Magen, dass ich nun nie mehr in einen Spiegel schauen kann. Laut rufen, abhanden gekommen. Hör mal. Gefällt dir das? Und das?
Nicht mehr, um mir etwas zu sagen, ruft sie an. Seit Tagen ruft sie nur noch an, um mir Musik vorzuspielen. Vielleicht wartet sie auf die Sprengung. Sie wartet auf den großen Knall. Letzte Nacht träumte ich, ich hätte den Laden tatsächlich in die Luft gesprengt. Ich wache auf und frage mich, was für ein Laden das überhaupt gewesen sein soll. Schon die Formulierung »mir träumte« macht mir Angst. Der Nachteil des 20. und des 21. Jahrhunderts ist es, nicht im 17. und 18. Jahrhundert gewesen zu sein.
Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Wie soll ich dir danken? Dafür, dass du zuhörst. Ich danke dir dafür, dass du zuhörst, viel tausendmal. Ich meine das ganz im Ernst. Ich weiß, dass du zuhörst. Auf deiner Mailbox ist deine Stimme, nicht eine Standarddurchsage. Es bist du, der da redet. Hörst du dir manchmal selber zu? Wenn du weißt, dass du dir zuhörst, verstellst du dich dann? Sagst du dann etwas anderes?
Sage ich tatsächlich nichts. Vor über 10 Jahren habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Seitdem träume ich davon, heimlich eine Zigarette geraucht zu haben, was ich mir sofort selbst zum Vorwurf mache. Tatsächlich war es nicht nur eine Zigarette, ich ertappe mich dabei, mehrere Zigaretten hintereinander geraucht zu haben. Wache ich auf, verfliegt der ganze Spuk. Ich weiß sofort, dass ich nur geträumt habe. Die folgende Nacht rauche ich im Traum wieder und während ich rauche, sage ich mir, mir nichts vormachen zu dürfen, wenn ich wieder aufwache und mir einreden will, nicht geraucht zu haben. Ich habe Angst, aufzuwachen. Solchermaßen selbst überführt, beschließe ich, ein ehrlicher Mensch zu werden. Hoch anständig und immer aufgeräumt.
Warum mache ich das hier eigentlich? Ich frage mich, ob da am anderen Ende der Leitung jemand ist. Bist du überhaupt am anderen Ende der Leitung? Oder ist das nur wieder meine sogenannte Psychose, die mir das eingibt, dass da jemand sein soll, du zum Beispiel? Kannst du mich nicht mal anrufen und mir Bescheid geben, dass du da bist? Das ist doch nicht zu viel verlangt. Sag einfach Hallo oder ich bin's, was weiß ich, dir wird schon was einfallen. Du hast so Schlampenallüren. Hätte ich nicht gedacht.
Ich sagte ihnen schließlich, dass sie mir nichts zu befehlen hätten. Ich verbitte mir das, sagte ich. Und damit hatten die nicht gerechnet. Die wurden direkt handzahm, die vermeintlichen Stimmen. Bis heute weiß ich nicht, ob ich überhaupt welche gehört habe. Ich habe sie mir vorgestellt. Das ist sicher.
Ich gebe dir jetzt mal die Nummer meines Psychiaters. Die wirst du brauchen. Ich weiß ja und alle wissen, dass du psychotisch bist. Ich habe hier einen Brief. Das kann nur deine Handschrift sein. Hast du mir jemals einen Brief geschrieben? Das hier ist jedenfalls deine Handschrift und dein Brief. Und den habe ich einer guten Freundin hier gezeigt. Die sagte, du seist ganz klar psychotisch. Sag ihm aber nicht, dass du die Nummer von mir hast. Es hilft nicht, wenn er das weiß. Wenn du ihm sagst, du hättest die Nummer von mir, wird er dich sofort abweisen. Er wird sagen, er könne dir nicht helfen. Tu so, als sei er empfohlen worden von jemandem, den du nicht kennst. Er wird dir schnell klar machen, dass du dich selbst nicht kennst.
Ausgang? Sie habe jetzt Ausgang, sagt sie. Ist das nicht eine Katastrophe? Ich dachte, sie säße da fest, käme nicht weg. Jetzt läuft sie also frei herum. Sie läuft da rum, wo ich nicht bin. Dann findet sie mich nicht, dann hört das Telefonieren gar nicht mehr auf. Es muss ein Recht geben, aus der Welt wieder hinaus zu geraten, in die man ohne Schuld hineingeraten ist. Was heißt schon ohne Schuld?
Hallo, jetzt haben wir die wunderbare Situation, dass mein Onkel die Betreuung abgeben möchte, weil er mich nicht mehr aushält. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich glaube auch gar nicht, dass er mein Onkel ist. Er ist alles andere, nur nicht mein Onkel. Ich soll einen neuen Betreuer bekommen, einen Staatsbetreuer. Der Staat betreut mich jetzt. Das hält doch kein Mensch aus. Möchtest du vom Staat betreut werden? Jetzt stell dir das mal vor. Der Staat baut sich selber ab und ich soll vom Staat betreut werden. Der Staat will sich selbst weniger und mich will er betreuen. Ein im Schwinden begriffener Staat und ich in seinem Griff. Das zahle ich meinem Onkel heim. Komisch, dass mein Vater Staat sagt. Das ist doch komisch, ne? Onkelstaat heißt das. Wenn man so weit unten ist, dass man schon durch den Türspalt kriechen kann, dann hast du doch auch schon einen Schuh im Nacken. Und der Schuh kann sprechen. Der Schuh sagt, guten Tag, ich bin der Staat. Ab sofort werde ich dich betreuen, Onkel Arsch.
Also jetzt ist es ja völlig verrückt. Nachdem ich in der Nacht geträumt hatte, ihr auf eine von ihr am Telefon gestellte Frage geantwortet zu haben, ganz gegen meinen Entschluss, ihr nie und auf keinen Fall zu antworten, ertappe ich mich am anderen Morgen kurz nach dem Aufwachen dabei, ihr geduldig zuzuhören, während ich auf dem Bettrand sitze und mir immer wieder versichere, nein, doch, ich bin wach, ich bin ganz wach. In dem Moment, als ich mich an den nächtlichen Traum erinnere, fällt mir auf, gar nicht mit ihr zu telefonieren. Und dennoch höre ich sie. Ich höre sie deutlich. Nachts mittlerweile zwar mehr als tagsüber und zwar eher am rechten Ohr. Es kann aber auch sein, dass sie mehr innen ist. Das ist richtig, bei Autolärm wird die Stimme übertönt. Das Beängstigende ist dann mehr die permanente Selbstkontrolle, ob die Stimme nicht doch noch darunter ist und wieder hervorkommt, sobald der Lärm sich beruhigt hat. Genau, es ist immer dieselbe Stimme, weiblich. Meine eigene ist anderswo, außerhalb. Auch meiner eigenen Stimme höre ich zu, ich kann gar nicht anders. Das Beängstigende ist, dass ich manchmal nicht weiß, wem ich zuhören soll, ihrer oder meiner Stimme. Und dann sind sie auch manchmal übereinander. Und was soll ich jetzt damit machen? Sie zu hören, ohne mit ihr zu telefonieren.
Heute habe ich erfahren, dass man sich eine wunderbare Schweinerei für mich ausgedacht hat. Da trennen sich unsere Wege. Bald darf ich hier raus. Dann trennen sich unsere Wege. Wer sollte mich denn betreuen? Heiraten wäre auch nicht schlecht. Ich habe keine Familie mehr, aber ich wünsche mir eine. Dann trennen sich unsere Wege. Dann musst du für dich selber sorgen. Hast du verstanden? Dann ist niemand mehr für dich da.
Sowas zum Beispiel. Das hat doch jetzt jeder gehört, oder? Ich hatte übrigens auch schon mal eine Frau im Verdacht, die neben mir in der Tram stand. Die stieg aus, die Stimme blieb. Ja, wie sich die Stimme anhört, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Das ist ja das Blöde, dass man das nicht sagen kann. Vielleicht geht sie mir nur voraus und ich komme langsam dahinter. Aber wer steht dann dahinter? Sie traut sich was zu. Sie kann richtig leiden. Sie kocht das alles aus in sich, den ganzen Wahnsinn, das ganze Unausgekochte der Gesellschaft.
Das mit Brüssel hat nicht geklappt, wie ich gehört habe. Du wirst doch kein Versager sein. Übe mal. Komm hierher und sprenge das hier in die Luft. Da bin ich nämlich wieder. Ich bin hier.
Ich spreng jetzt mal was in die Luft, da wirst du Augen machen, Schätzchen. Da hinten spreng ich jetzt mal was in die Luft und dann hältst du gefälligst deine Fresse.
Das Teil steht ja immer noch.
Immer dieselbe. Ich höre da nicht zu.
Vor Tagen habe ich dir das
schon
gesagt und wo bleibst du? Immer noch nicht da.
Ich höre da nicht zu. Ich höre da nicht zu.
Idiot, ey.
Vergiss es, vergiss es. Ja, 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 ja.
Ich höre da nicht zu.
Ich höre da nicht zu. Ich höre da nicht zu. Ich höre da nicht zu. Ich höre da nicht zu. Reicht.
Was ist denn jetzt?
Ist okay. Es ist okay. Schluss ist jetzt. Es ist okay.
Sind meine zwei Briefchen eigentlich angekommen? 10 Stockwerke hoch, das schaffe ich nicht so einfach. Unterm Fußabtreter liegt einer. Der andere ist im Briefkasten. Das nächste Mal muss das anders laufen. Ist eigentlich was im Briefkasten?
10 Stockwerke hoch? Es dämmert. So ganz liegt sie also nicht daneben. Ihre unbeschwerten Momente sind dermaßen unbeschwert, dass sie geradezu leuchtend klar sind. Hat sie mich nicht zuletzt gefragt, ob ich bloß ein Teil ihrer Psychose sei? Jemand träumt uns. Sollte ich da etwa antworten, siehe, ich bin ein Teil deiner Psychose. Sie fragt ja bloß. Und ich antworte nicht. So läuft das. 10 Treppen hoch war einmal. Das mit Stroh gedämmte Haus. Keine Feuerleiter. Durch die Balkontür dringt ungehinderte Kälte. Es zieht. Und du machst trotzdem nicht dicht.
So schnell bin ich leider nicht. Ich vergesse dauernd, was ich sagen wollte. Was war es? Neuroleptika, meine Briefe, so viel Intimität, worüber ich noch mit niemandem gesprochen habe. Ich bekomme keine Resonanz. Das läuft alles ins Leere, wie mein Leben, seit Jahren. Alle laufen weg von mir, keiner geht ein Stück mit mir. Ich verbringe zu viel Zeit alleine. Ich will eigentlich 100 Jahre alt werden. Ich sehe schön aus. Ich sehe sehr, sehr schön aus. Und da bin ich mal stolz drauf. Ich will 100 Jahre alt werden.
Ich. Interessiert mich nicht, geht mich auch nicht an. Ich will das jetzt nicht mehr hören. Ich hab mit der ganzen Scheiße nichts zu tun, verstehst du? Das ist ein unsäglicher Schwachsinn, den du hier verzapfst.
Ich stehe. Ich bewege mich frei. Ich siege. Verfügender Mensch. Gegen die Sonne geradezu Schwachsichtigkeit. Ich, Ritter der Apokalypse. Ich komme. Die alten Exkommunikationsriten. Wenn man dem Faden dieser verschiedenen Fragen, wenn diese Einrichtung stattfände, wir haben jetzt die Gewohnheit angenommen. Delirium, weißt du? Paraphrosyne, Demenz, Manie, Ohrensausen und Gesichte, Schwindel und panische Geschrecke, Schlafwuchs und verdorbene Sachen, Heißhunger und Ekel, aber das weißt du doch, das ist dir doch bekannt, weißt du?
Die ist völlig klar im Kopf. Wäre sie wirklich so voller Drogen, würde sie nicht so ein Zeug quatschen. Sie würde gar nichts mehr sagen.
Kontaktpunkt der Traumdeutung. Genau zwischen Traumdeutung und Irrsinn. Nein, Irrtum. Gesichter und Verrenkungen. Komm, lass mich nicht hängen. Sag schon endlich.
Sie ist also erwachsen geworden. Sie ist keine andere als die Stimme von früher. Nur, dass jetzt Schluss ist mit Befehlen.
Weißt du eigentlich, dass ich neulich bei dir wieder vor der Tür stand? Du warst nicht da. Ich wollte mit dir spazieren gehen. Du warst nicht da.
Sie ruft nicht mehr an. Sie hat das wohl nicht mehr nötig. Sie weiß anscheinend, dass ich sie trotzdem höre. Ich höre sie, habe aber den Kontakt zu ihr verloren.
Du bist nie da. Nie bist du da. Wo bist du eigentlich? Nie da. Nie bist du da.
Ich rede mit ihr, antworte ihr, kann aber nicht wissen, ob sie mich wirklich hört. Sie wird wohl unterwegs sein. Und ich kann sehen, dass sie etwas mitbringt. Sie bringt ein Päckchen mit. Und etwas geschrieben hat sie mir. Ich soll das vorlesen. Ich soll es allen bekannt machen. Und dann soll das in die Luft jagen anfangen. Und dann wird das in die Luft jagen anfangen.
Bin wieder bei dir gewesen. Ganz dicht war ich neben dir. Du warst wieder nicht da. Ich frage mich, was du die ganze Zeit machst. Hast du es schon gefunden? Sicher hast du es schon gefunden, es ist ja auch unübersehbar. In den Briefkasten hat es diesmal nicht gepasst. Hoffentlich regnet es nicht so bald, das Papier könnte sich auflösen. Wie findest du es? Bist du einverstanden damit? Ich kann das jetzt offen sagen, das ist doch ein Fortschritt, oder nicht? Niemand kennt mich besser als du. Es macht mir nichts, wenn du schweigst. Früher, als ich dich anrief und du hast nichts gesagt, hörte ich dich atmen. Jetzt ist alles im Luftleeren. Aber du wirst es zu Gehör bringen, das versprichst du mir doch. Sicher wirst du es zu Gehör bringen. Vorher aber solltest du die kleinen Geschenke einnehmen, die ich dir beigelegt habe. Dann bist du ich, dann hast du zwei Stimmen. Du bist du und ich, und ich und ich, und ich und du.
Ich sehe sie in allen. Habe beschlossen, das Spazierengehen auf den Abend zu beschränken. Jeder Blick scheint zu bestätigen, ich bin es, die mit dir spricht. Bin froh, das alles jetzt schwarz auf weiß zu haben.
Du musst bald alleine klarkommen, hörst du? Du bist jetzt bald so weit. Viel ist es nicht, was ich dir zutraue. Hast du es schon eingenommen? Du bist in meinem Kopf gewesen und hast mir etwas gesagt. Weißt du noch, was du mir gesagt hast? Hör mal.
Ich möchte mich gerne einbringen. Ich bin kreativ, ich kann Cola einschütten und gut aufräumen. Was kann ich noch? Ich kann singen, ich führe ein gutes Tagebuch, ich bin die Tagesmutter meines Tagebuches, das die Massen lesen wollen. Mein Gehirn würde ich gerne der Gehirnforschung zur Verfügung stellen. Es tastet sich an die wesentlichen Weltdinge heran, es kann Verbrechen herantastend aufklären, mein Gehirn findet nämlich das Kriminelle in der Welt. Ich brauche langsam, aber sicher einen festen Stab an Mitarbeitern, die das klar vor Augen stehende Programm, das Projekt Traum, das Abtasten der Träume, in Angriff nehmen. Die Traumabtastung erlaubt uns, die Stimmen da zu finden, wo sie hocken. Alles läuft vollautomatisch, ohne Antrieb, ohne Pilot, ohne Steuerung. Das brauchen wir für Europa. Die USA machen es vor. Programme der Geisteskontrolle, Träume abtasten, Wunden aufspüren, schließen. Und dann sind die Sorgen freigesungen.
Das macht allerdings nicht viel Hoffnung, findest du nicht? Du bist ganz schön drauf, mein Lieber. Was ist jetzt? Hast du es ausgepackt? Sollen wir es gemeinsam überprüfen? Lass mich dein Beipackzettel sein, dein Versandhaus. Ein Tagebuch, ein ärztliches Gutachten, ein Zettel, darauf in Druckbuchstaben, friss oder stirb. Drei Pappschachteln, die eine leer, in der zweiten Einwegspritzen. In der dritten klirrt oder klackert es. Ampullen, in deren Plastikkopf man mit der Spritze hineinsticht. Spritzen sind mitgeliefert, vakuumverpackt, sterilisiert. Du weißt also nicht, was du tun sollst? Ist doch ganz einfach. Lies mein Tagebuch, es ist deins. Nimm eine Ampulle und eine Spritze heraus und lege sie neben dein Gutachten. Du hast richtig gehört. Es ist dein Gutachten. Hast du schon? Ach komm schon. Was sollte denn anderes da stehen? Willst du wieder den Spaßverderber machen? Ist aber kein Spaß. Ja, du hast recht. Das eigene Tagebuch ist das Fremdeste. Was? Dann nenn es doch, wie du willst.
Plötzlicher Wintereinbruch, hieß es im Radio. Der Rasierschaum ist eingeschmolzen. Im Tiegel klebt ein ganzes Bartjahr. Zarte Flocken, die gegen das Fenster fliegen. Im Treppenhaus sieht man deutlich den eigenen Atem. Die Wände müssten ausgebessert werden. An manchen Stellen ist der Putz schon ganz abgeblättert. Jeden Morgen findet man etwas auf den Stiegen.
Das Treppenhaus ist unter meiner Würde.
Die Leute legen ja einfach alles ab, was sie nicht mehr brauchen. Die Entsorgungsvorschriften machen sie kirre. Sie wissen nicht, in welcher Tonne sie was entsorgen sollen. Einige schmeißen halt alles in die gelbe Tonne. Die Konsequenz ist, die gelbe Tonne wird nicht mehr abgeholt. Die Leute stört das nicht. Werfen sie halt alles in die grüne Tonne. Im Eingangsbereich werden die Fliesen gestohlen. Die Wände sind bald kahl. Sammlerstück, die auf dem Markt landen. Sagte der Hausmann. Ich denke manchmal Sätze gehen mit Kopf wie das Treppenhaus unter meiner oder die Leute sind so für all in der Wohnung vergesse Haus. Die meisten Trödel machen nutzlose Dinge. Ich warte auf nichts Bestimmtes.
Geh mal runter zum Briefkasten. Ich habe dir einen Brief reingelegt. Er wird dir die Augen öffnen.
Klinik von Michael Lenz mit Sophia Siebert, Michael Lenz. Komposition Ernst Horn. Ton und Technik Susanne Herzig, Wilfried Hauer. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Lenz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion Katharina Agathos.